Gut, also, freue mich auf das Thema. Etwas vom Grössten, was im Alten Testament passiert ist, ist der Bau vom Tempel in Jerusalem. Es hat zwei unterschiedliche Tempel gegeben. Das erste war der Tempel vom Salomo und das zweite der Tempel vom Zerubabel. Es war ja so, dass der Tempel vom Salomo zerstört worden ist und dann nach dieser Gefangenschaftszeit in Babylonien ist er wieder aufgebaut worden. Jetzt, wenn man vom Tempel redet, gibt es noch eine dritte Bezeichnung, nämlich den Tempel vom Herodes. Und es war so, der Herodes war der Herrscher, wo Jesus auf die Welt kam. Und der Herodes, der hat den Tempel vom Zerubabel ganz stark erweitert und verschönert. Und so, dass es eigentlich, also es war noch der gleiche Tempel, aber einfach hat ganz anders ausgesehen. Und darum hat man eigentlich auch die Bezeichnung Tempel vom Herodes. Genau. Und all die zwei, oder je nachdem dann drei Tempel, je nachdem, wie man es sagen will, die sind auf dem Berg Moria gestanden. Also nördlich vom Davids in der Hauptstadt, Jerusalem. Und der Salomo, der war schon 3 Jahre und 2 Monate König gewesen, wo er angefangen hat mit dem Tempelbau. Es ist also losgegangen, und zwar ein nationales Projekt. Also ein riesiges Ausmaß. Der Salomo hat angefangen, indem er einen Vertrag geschlossen hat mit dem König von Tyrus, der Hiram. Und der Hiram, der hat ihn mit Unmengen von Holz beliefert. Die Libanon-Zedern. Unmengen. Und der Salomo hat 30.000 Israeliten verpflichtet gehabt, wo am Hiram geholfen haben bei der Holzfällerarbeit. Und zwar hat er so gemacht, immer 10.000 pro Monat haben geholfen. Und immer, also hat es aufgeteilt. Nicht alle haben voll müssen arbeiten, sondern er hat zwischendurch 2 Monate bei Pause gehabt. Und dazu hat er 153.600 ausländische Arbeiter rekrutiert. Und das klingt jetzt ein bisschen sehr nett. Also es sind Zwangsarbeiter gewesen. Und es sind Ausländer gewesen, die in Israel gewohnt haben. Also, die sind noch dort. Die sind jetzt eigentlich gar nicht mehr geben sollen. Aber die sind noch dort gewesen und haben dann müssen zwangshaft die Arbeit machen. 70.000 sind Lastenträger gewesen. 80.000 sind Steinhauer gewesen im Gebirge. Und 3.600 sind Aufseher gewesen. Besonders war es, dass alle Steine bereits im Steinbruch fertig behauen worden sind. Also vom Tempelberg haben wir keinen Hammer gehört, tätschen, auch kein Eisenwerkzeug. Und die mächtigen Quader mussten nur noch zusammengefügt werden. Und wohl war das auch gewesen, um die Heiligkeit vom Tempelberg irgendwo zu wahren. Also man sieht, die Ehrfurcht von Gott hat Auswirkungen gehabt auf die Arbeitsweise. Der Bau hat 7 Jahre gedauert. Das ist eigentlich recht wenig für so ein Projekt und es war ja nur darum möglich gewesen, weil er eine Unmenge von Arbeitern hatte, die das eigentlich umsetzen können. Wie hat der Tempel ausgesehen? Jetzt, obwohl die Bibel eigentlich sehr viele Angaben gibt über den Tempel selber, ist es nicht möglich, um ein bis ins letzte Detail wiederzugeben, den Tempel. Das sieht man eigentlich, ich habe ganz viele Bilder rausgesucht und recherchiert und viele stellen es ein bisschen anders dar. Der ein bisschen so, der ein bisschen so, der ein bisschen so. Bei der einen Sache merkt man ziemlich gleich, dass etwas nicht stimmt von der Bibel her. Und bei der einen Sache merkt man auch, ja, das ist nicht ganz genau ausformuliert. Also, die generelle Gestalt vom Tempelkomplex, die ist eigentlich klar. Aber dann so Feinheiten, wie zum Beispiel die Dicke von den Mauern, wird nicht gesagt. Oder auch zum Beispiel auch Zugang da auf die Nebengebäude. Es wird nicht im Detail ganz genau gesagt, wo die Zugang gewesen sind und wie viel es ganz genau gehabt. Oder auch die Bauweise vom Altar im Detail. Aber was sicher ist, dass der Tempel atemberaubend schön war. Und ein imposantes Bauwerk. Wir werden das mal ein bisschen näher anschauen. Der Tempel hat aus drei Räumen bestanden. Da ist der Eingang. Also jetzt schauen wir von oben runter. Von oben runter, vom Dach oben runter quasi. Die Vorhalle. Dann das nächste ist das Heiligtum. Wir könnten das schon ein bisschen näher anschauen. Und da hinten kommt das Allerheiligste. Und das Allerheiligste, das war quadratisch gewesen. Also alle Seiten sind gleich lang. Jeweils etwa 10 Meter. Und auch die Höhe war 10 Meter gewesen. Also wie ein Würfel. Das ist wie ein Würfel. Das ist übrigens auch das gleiche Mass, wo die neue Stadt Jerusalem hat im Himmel, wo dann in der Offenbarung beschrieben ist. Und insgesamt ist das Bauwerk, das Ganze ist eigentlich nicht jetzt mega riesig gewesen, von der Masse her, also von der Aussenmasse. Inklusive Anbauten, nimmt man an, es ist ungefähr 52 Meter lang gewesen, das ist von da, der innen, der Bau da, der ist genau, Kopf genau hat gesagt, wie lang und wie hoch und wie breit und alles. Da aussen ist schon ein bisschen weniger genau. Aber Ausleger sagen, etwa 52 Meter lang, etwa 27 Meter breit und etwa 16 Meter hoch. Interessant ist, dass der Grundriss vom Heiligen und Allerheiligsten nur doppelt so gross war wie die von der Stiftshütte. Also man hätte eigentlich gedacht, das müsste irgendwie viel, viel grösser sein als die Stiftshütte, aber der innerste Kern eben, das ist nur etwa doppelt so gross gewesen. Dann um den Tempel herum hat es eben einen Anbau gehabt. Das sind drei Stöcke gewesen, wo jedes Stockwerk hat eine Reihe von Kammern gehabt zur Aufbewahrung von Tempelgeräten, von Tempelschätzen und Vorräten. Ich habe da noch ein anderes Bild, das habe ich besonders eindrücklich gefunden. Das ist wie so der Blick, wenn ein Teil würde fehlen, wo man so drin nie sieht auf der Seite. Auch da hat man da wieder die Nebenräume, wo man da sieht. Und oberhalb von dem Anbau, also wo man rundherum geht, oberhalb hat es Fenster gehabt, die sind da gut dargestellt, mit Gitter. Und zwar haben die dazu gedient, dass der Qualm von der Lampe und auch vom Räucheraltar, dass das den Qualm entweichen können, oder dass das nicht irgendwie mega dann stickig geworden ist. Und im Allerheiligsten, da hinten, da hat es gar kein Fenster gehabt. Dort war es wirklich das ganze Jahr einfach dunkel gewesen. Kein Licht, nichts. Ausser an dem einen Tag, wo der Hohepriester hat eindürfen gehen, dort ist dann auch ein bisschen Licht gekommen, wo er eingegangen ist. Die Innenwände, das sieht man auch schön vom Tempel, die sind vollständig mit Zederholz verkleidet gewesen. Und das Zederholz ist mit Gold bedeckt gewesen, also mit Gold überzogen. Wenn man also da reingestanden ist, ist rundum alles Gold gewesen. Es muss, also wirklich, wie in einer Schweizer Bank, vielleicht bin ich vorgekommen, nein, also es muss gewaltig sein, oder? So auch der Glanz und die Majestät, wo das übergebracht hat. Auch alle Wände und Türen sind verziert gewesen mit Schnitzereien. Es wird gesagt, Cherubim hat man abgebildet, Palmen und Blumen. Da im Tempel sieht man auch diverse Schnitzereien, aber man weiss natürlich nicht ganz genau, wo sind die gestanden, wie viel hat es gehabt. Man weiss einfach, dass es gehabt hat. Und zudem hat der Salomo das Heiligtum mit vielen Edelsteinen geschmückt. Das war auch etwas gewesen, was er da gemacht hat. Dann vor dem Tempel, von aussen, hat es zwei Vorhöfe gehabt. Der innere Vorhof, das war der für die Priester. Dort haben sie Opfer dargebracht. Und dort haben eigentlich nur die Priester dürfen, plus die israelitischen Männer, wenn sie die Opfertiere angeführt haben, zum Opfern. Und der äussere Vorhof war der zweite gewesen. Man sagt dann auch der grosse Vorhof. Der war im Volk jeder Zeit zugänglich gewesen. Und von diesen beiden Vorhöfen schreibt der Psalmist im Psalm 84, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Also für den Psalmist hat der Tempel so eine unvorstellbare Anziehungskraft gehabt, dass seine Seele nach diesen Vorhöfen geschmachtet hat. Und für ihn war ganz klar gewesen, ich werde nie können ins Heiligtum rein. Und ich werde auch nicht können ins Allerheiligste rein. Aber die Vorhöfe, das war das höchste aller Gefühle gewesen. Dort will er sein und sonst nie. Übrigens, die alte Prophetin, die Hanna, die uns im Neuen Testament begegnet, wo ja Josef und Maria Jesus darbringen nach der Geburt, die war auch da in diesen Vorhöfen gewesen. Und es heisst von ihnen, sie wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Also sie hat nicht in den inneren Vorhof können, sie war im äußeren gewesen, beziehungsweise da, beim Herodes hat es noch mehr Vorhöfe dann gegeben. Es ist ja dann beim Tempel vom Herodes, ist sie ja dann dort gewesen. Also sie hat Gott so nah wie möglich wollen sein. Und sie hat irgendwo auch gesehen, ihr Leben, das ist der Vorhof vom Tempel gewesen. Das hat, da ist ihre Sehnsucht gewesen, oder? Gott ist greifbar nahe gewesen. Und sie hat so fadengerade mit Gott gelebt, dass sie dort nicht mehr gewichen ist von dem Ort. Jetzt, wie hat der innere Vorhof ausgesehen? Was ist dort gestanden? Dort haben sich vor allem die Gefäße oder die Geräte befunden, die wir da sehen. Das eine ist einmal der Brandopferaltar. Das ist der da hinten. Ich gehe dann nachher noch ein bisschen drauf ein. Dann das Meer, das sogenannte Meer. Dem Gerät haben wir Meer gesagt. Das ist ein urgroßer Wasserbehälter. Und dann ist noch auffällig auch die 10 Stück von diesen Wasserkästel, die auf Wagen gestellt sind. Also die haben Rädchen gehabt. Das sind jetzt 5 und ich nehme an, da werden die anderen 5. Die haben wir einfach umgefahren, dort, wo man es gebraucht hat. Und dort drin haben wir auch Tieropfer gewaschen. Dann fällt dann auf die beiden Säulen. Ja, da wäre auch noch eine. Jachin und Boas. Die haben Namen gehabt. Jachin und Boas. Jachin heisst, er richtet auf. Und Boas, in ihm ist Stärke. Dann das Meer, wo wir da sind. Das Meer. Das riesige Wasserbecken aus Bronze. Also ist es Bronze gewesen. Und ist in der Nähe vom Opferaltar gestanden. Und es hat mindestens 2000 Bad Wasser gefasst. Und das sind mindestens 44.000 Liter Wasser. Und es ist so, dass mit dem Bad, also man kann nicht ganz genau sagen, wie viel jetzt das wirklich war. Es gibt auch von bis Angaben. Also mindestens 44.000 Liter, vielleicht aber auch ein Stück mehr. Und man sieht da auch das Meer noch von unten dran. Also das ist wirklich ein gewaltiges Teil gewesen. Und es ist auch so gewesen, dass sich dort die Priester gewaschen haben, bevor sie Opfer dargebracht haben oder das Innere vom Tempel betreten haben. Und ich muss euch ganz offen sagen, ich habe mich gefragt, ja, wie haben sie sich gewaschen? Die Leiter gehabt oder hat es unten irgendwo einen Hahn gehabt? Ich weiss es nicht. Keine Ahnung. Eben, das sind zum Teil Sachen. Vielleicht weiss es ein Israel-Kenner. Ich weiss, ob der Marcel das zufällig weiss oder mal gehört hat. Vielleicht hat es schon Theorien, oder? Aber es steht in der Bibel nie, wie sie das gemacht haben. Aber ja, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Sie haben es auf jeden Fall gemacht. Und das ist entscheidend. Die Wasserbecken, die sind auf 4 Gruppen von Rindern gestanden. Jeweils 3 Rinder. Und jede Gruppe hat in eine andere Himmelsrichtung geschaut. Das Becken ist ein Symbol. Eigentlich alles sind Symbol für uns heute. Und es ist ein Symbol, dass geistliche Reinigung nötig ist, wenn man in die Gegenwart von Gott will kommen. Also geistliche Reinigung. Dann der Brandopferaltar, ist ja auch noch sehr eindrücklich. Der ist aus Bronze gewesen. Und auch das ist jetzt auch so etwas, oder? Es steht, ist aus Bronze gewesen und die zeichnet da unten das mit Stein. Oder die gehen davon aus, noch da oben ist Bronze gewesen, aber das müssen wir offen lassen. Vielleicht ist alles Bronze gewesen. Ich meinte, ich habe einmal eine Bibelstelle gelesen, wo sie den Altar einmal auf die Seite geschoben haben, aus irgendwelchen Gründen. Und wenn das alles aus Stein gewesen wäre, wäre es ja gar nicht möglich. Also man sieht einfach dort immer wieder ein bisschen andere Auffassungen, wenn wir so Bilder, wenn sie Bilder gemacht haben von diesen Sachen. Aber er steht, er ist aus Bronze gewesen und der Altar war 10 Meter breit gewesen und 10 Meter lang und 5 Meter hoch. Also wenn wir in der Bodyform 5 Meter stehen, ist es recht hoch und so hoch war der Altar gewesen. Es hat wahrscheinlich eine Rampe gehabt und keine Stufe. Weil es steht noch immer, dass Stufen eigentlich verboten sind. Und darum auch da wiederum eine Abweichung. Andere haben es mit der Rampe dargestellt. Aber was sicher ganz klar ist, an der Ecke vom Altar hat es die Hörner. Die sehen wir, die Erhebungen. Und die Hörner sind Sinnbilder für Macht und Stärke. Das gilt übrigens generell in der Bibel. Hörner sind immer wieder auch Sinnbilder für Macht und Stärke. Aber da war das Sinnbild für Gottes Macht und Gottes Stärke. Und es hat ein Gebot gegeben im Mose, dass ein unschuldig Angeklagter hat können da anrennen und die Hörner, das Horn ergreifen und dann hat er nicht dürfen tot werden. Also hat sich dann können auf das Gesetz beziehen. Der Joab, der Heerführer von David, der hat viel Schuld auf sich geladen. Und nachdem der David ja gestorben ist, hat der Salomo das Gericht müssen an ihm vollziehen, aufgrund, also das hat ihm der David beauftragt noch voran. Und dann ist der Joab abgehauen, geflüchtet und ist genau zum Altar und hat sich festgeklammert. Und hat wollen von dem Gebot profitieren. Aber er war offensichtlich schuldig gewesen, und darum hat der Salomo nicht auf das geachtet und hat Benaja, seinem neuen Heerführer, gesagt, stoss ihn nieder. Und dort ist dann der Joab auch gestorben. Der Brandopfer ist ein Altar ist ein Symbol gewesen für das Kreuz von Jesus. Das ist das, dass durch stellvertretende Opfer, dass so Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Also es war ganz etwas Wichtiges gewesen, etwas Zentrales auch im Judentum. Dann gehen wir weiter. Und zwar sehen wir jetzt eigentlich den Querschnitt. Oder von der Seite von dem Tempelgebäude sehen wir rein. Da ist die Halle. Übrigens, ich gehe noch mal schnell zurück. Da sehen wir auch wieder, die Halle, die Vorhalle wird da so dargestellt, also quasi offen. Und ob es jetzt da offen war, ob es da noch Türen gehabt hat, da hinten, da zeichnet sich jetzt quasi innen ein bisschen geschlossen. Also es gibt einfach da die feinen Abweichungen. Im Heiligtum, das Heiligtum, da ist der Rauchopferaltar ist zentral gewesen. Dann weiter sind im Heiligtum die fünf, auf jeder Seite fünf Leuchter, fünf goldige Leuchter, also insgesamt 10 goldige Leuchter gestanden. Und auf jedem Leuchter haben 7 Öllampen gebrannt. Also die 7-armigen Leuchter. Und die haben das Heiligtum erhellt für die Priester. Und dann hat es auch noch 10 Tische gehabt. An jeder Seite 10 Tische. Und da steht jetzt nur eine. Und auch das habe ich gemerkt, den Unterschied. Die eine zeichnet nur eine. Und der andere zeichnet je 5, also 10. Und der Grund ist der, dass es steht, auf einem Tisch hat es 12 Schaubrot gehabt. Und offensichtlich haben jetzt die einen das so ausgelegt, dass es nur einen Tisch gehabt hat, aber wohl steht, dass es 10 gehabt. Also, das ist meiner Meinung nach jetzt falsch. Meiner Meinung nach hat es 10 Tisch gehabt, aber nur auf einem sind die Schaubrot drauf gewesen. Dann, der Rauchopferaltar. Da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, der da. Der ist aus Holz gewesen und mit Gold überzogen. Und der ist vor dem Allerheiligsten gestanden. Also vor dem, da, oder? Das sieht man da gut. Vor dem Vorhang vom Allerheiligsten ist der gestanden. Und die Priester haben dort drauf jeden Tag zweimal am Morgen und am Abend haben sie Räucherwerk verbrannt. Und indem das Räucherwerk verbrannt ist, hat es, also da auf dem Altar oben, da hat es ein Feuer gehabt und da hat man den Räucherrecht reingetan und das ist verbrannt und hat einen Weihrauch hat's gegeben, also einen Geruch, einen Wohlgeruch für Gott, wo Gott als Opfer angeschaut hat, weil der Weihrauch ist auch wertvoll gewesen. Und interessant, am grossen Versöhnungstag, am Yom Kippur, hat der Hohepriester, wenn er ins Allerheiligste innen ist, hat er einen Auftrag gehabt, dass er eine Pfanne mit Kohle mitnehmen muss, mit brennender Kohle und Räucherwerk. Hat er müssen mitnehmen und das Räucherwerk dann darbringen. Und das heisst, der Grund ist der gewesen, so ist er von der Wolke vom Weihrauch gedeckt gewesen, dass er nicht muss sterben. Aber das ist so heilig gewesen dort, dass er müssen wie das Opfer, er müssen zwischen ihm und der Bundeslade stehen. Und es steht so, können wir nachlesen, 3. Mose 16, Vers 13, steht das dort geschrieben. Und der Rauchopfer, das Rauchopfer, das ist ein Symbol, für das Gebet, das Gott gern annimmt. Also ein Symbol für unser Gebet. Auch die heute Abend, auch die alleine daheim, egal wo. Die Gebet, die nimmt er gern an. Und das steht im Offenbarung 5, Vers 8. Da heisst es, und sie, die 24 Ältesten, sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Und jetzt kommt die Erklärung, das sind die Gebete der Heiligen. Also das Räucherwerk ist ein Symbol für unser Gebet heutzutage. Und so sehen wir, da ist es, jeden Tag ist es im Zentrum vom Tempel, morgen am Abend und erst recht auch beim Yom Kippur. Und so wichtig sind auch Gebete. Und der Zacharias, der Vater von Johannes der Täufer, der ist da gestanden am Räucheraltar und hat das Opfer dargebracht, das Weihrauch, wo ihm der Engel begegnet ist und gesagt hat, Zacharias, du wirst Vater. Und dort, wo hat er wahrscheinlich fast die Räucherpfanne gehen lassen. Auf jeden Fall war das dort gewesen, vor dem Vorhang vom Allerheiligsten. Und die 10 Tische, die erwähnt werden im Heiligtum, die sind auch aus Holz, sind mit Gold überzogen. Und wie gesagt, auf einem Tisch hat es 12 Schaubrot gehabt. Also das sind richtige Brot gewesen. Und das sind einfach, dem hat man Schaubrot gesagt. Und die sind auf dem Tisch gelegen, 12 Backene Brot, für jeden Stamm von Israel ein Brot. Und das war das Symbol, dass bei Gott immer geistliche Nahrung hat. Also wenn du zu Gott kommst, ist der Tisch nie leer. Wenn du kannst immer dich bedienen, er gibt dir immer etwas. Es lohnt sich immer, zu ihm zu kommen. Und es ist so gewesen, dass jeden Sabbat sind die Brot dann ausgewechselt worden. Man hat frische drauf da auf den Tisch und die alten Brot haben dann die Priester gegessen. Auch interessant, der David ist geflüchtet vor dem Saul, ist zum Priester gekommen und hat mega Hunger gehabt. Und das haben sie ihm gegeben zu essen, sie haben nichts gehabt, ausser die Schaubrot. Die wären für Priester gedacht gewesen. Nur Priester das dürfen essen. Aber er hat es dem David gegeben. Hat es nachher mit dem Leben müssen zahlen. Vom Saul her. Aber Jesus hat Priester, hat Pharisäer an das erinnert, an die Geschichte erinnert. Vom David und den Schaubrot, wo nämlich er Pharisäer hat, also ihre starre Gesetzlichkeit hat er angegriffen. Und hat gesagt, schaut, was dort mal der Priester gemacht hat gegenüber dem David. Ist auch interessant, oder? Er hat das dann vor Augen gehabt. Dann im Allerheiligsten, dort ist die Bundeslade gewesen, das ist ein rechteckiger Kasten, und dort drin sind die 10 Gebote gewesen. Und die 10 Gebote symbolisieren Gottes Bund mit seinem Volk. Also da über die Bundeslade. Und das ist eigentlich wie so der Kern vom ganzen Tempel. Das Allerheiligste ist ja sowieso das Innerste. Und im Innersten ist quasi die Bundeslade das Zentrum und das Krasse. Was ist drin? Also was ist noch mehr im Kern? Der allerengste Kern, das sind die 10 Gebote. Das ist das, was Gott uns gegeben hat, was der Juden gegeben hat, aber auch der ganzen Menschheit. Und das ist interessant, oder? Dass eigentlich auf das läuft es eigentlich raus. Das ist eigentlich das Nonplusultra von der Heiligkeit Gottes. Und die Bundeslade ist dazu auch ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Also dort, wo die Bundeslade ist, dort ist Gott. Bei der Lade hat es 2 goldige Cherubim gehabt, also Darstellungen, das sind Engelwesen gewesen. Und die sind so gross gewesen, dass sie miteinander von einer Seite bis zur anderen von dem Raum gekommen sind. Also 10 Meter breit sind die. Und die Flügel haben sich berührt in der Mitte und außen haben sie die Wand berührt. Und sie haben, da steht auch, sie haben gegen das Heiligtum übergeschaut. Mit dem Gesicht. Jetzt kann man sich auch fragen, warum ist denn im Tempel vieles so in grossen Dimensionen erbaut worden? Gerade wenn man auch den Opferaltar anschaut oder das riesige Becken mit Wasser. Die Grösse und die Anzahl der Geräte war ja nötig, um die Scharen von Menschen zu versorgen, die bei besonderen Anlässen in den Tempel gekommen sind. 3-mal im Jahr haben die israelitischen Männer den Auftrag gehabt, um auf Jerusalem zu gehen, bei bestimmten Festern. Und dann hat es zum Teil Massenaufläufe gegeben, wo man miteinander in den Tempel sind, Opfer bringen. Und darum haben die auch gewisses Mass und eine gewisse Grösse gebraucht, um das alles zu bewältigen. 7 Jahre ist also das gegangen, bis der Tempel fertig dagestanden ist. Und dann hat der Salomo ein Tempel-Einweihungsfest gemacht. Und dort wäre ich gerne dabei gewesen. Das ist 7 Tage gegangen und das ist ungeheuer eine grosse Sache gewesen. Ich habe das Bild gefunden, das ich noch recht eindrücklich finde. Man sieht da den Salomo auf so einer Erhöhung oben. Er steht wirklich auch so. Und dann ist der Brandopferaltar. Da oben Brandopfer. Und es heisst dann an einem Ort, dass Feuer vom Himmel gekommen ist und die Brandopfer verzehrt hat. Und es hat mega viele Leute gehabt. Es heisst sogar an einer Stelle, dass alle Männer von Israel nach Jerusalem gekommen sind. Und das heisst ebenfalls, dass der Salomo und die ganze Gemeinde es so viel Tier geopfert haben, dass die Zahl nicht können berechnet werden. Ein paar Verse später steht dann gleich noch, stehen die Zahlen, ich weiss jetzt nicht genau, ob das das Gleiche ist. Dort steht, 22.000 Rinder sind geschlachtet worden und 120.000 Schafe. Also das sind schon Zahlen, das ist enorm, oder? Wenn ich das könnte vorstellen, so wie viele Tiere vor einem wären, das ist, also, soweit das Auge reicht, innerhalb von 7 Tagen. Also, die sind dort total überfordert gewesen, die Priester. Der grosse Opferaltar ist zu klein geworden. Sie haben nicht können zu Gang kommen. Und das heisst, dass der Salomo dann hat müssen den Opfer, also den Platz vor dem Altar, hat er müssen weihen, Gott weihen, dass wir auch auf dem Platz Opfer darbringen, nicht nur auf dem Altar. Und dann ist der grosse Moment gekommen, wo die Priester die Bundeslade ins Allerheiligste nie gebracht haben. Und ich würde es gerne, die drei Verse mit euch lesen, die wir die Bibel dabei haben. Ihr könnt gerne aufschlagen, 1. König 8. 1. König 8, Vers 10 und 11. Erster König 8, Vers 10 und 11, da steht: Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, also nachdem sie eben die Bundeslade niedergebracht haben, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Mit Wolken ist eigentlich die Herrlichkeit von Gott gemeint gewesen. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Das war ja fast schon am Frust gewesen, oder? Jetzt endlich können anfangen, nach 7 Jahren Bauzeit, und endlich können sie anfangen, und dann ist es nicht gegangen, weil die Herrlichkeit so gewaltig war. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Also, Gott hat Wohnung genommen im Tempel. Gott hat Wohnung genommen. Seine Herrlichkeit ist eingezogen. Und es ist so gewaltig gewesen, dass die Priester nicht mehr dazu gehen können. Später hat sich dann Gottes Herrlichkeit zurückgezogen ins Allerheiligste, was Tempel dann ihre Dienste können machen. Der Salomo hat dann vor dem Volk eine Rede gehalten, das Volk hat Gott geehrt in dieser Rede, hat auch erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass der Tempel gebaut worden ist. Und dann ist er auf die Knie gegangen. Und das heisst, er ist auf die Knie gegangen, hat die Hände in den Himmel gehalten und hat gebetet. Und es ist ein tiefes, mega bewegendes Gebet. Also das könnt ihr mal nachlesen. 1. Könige 8, ab Vers 13, ist sehr eindrückliches Gebet. Und was auch interessant ist, in der Bibel kommt mehrfach vor, dass Gottes Leute die Hände aufgehebt haben zum Beten. Bei heutzutage, wir haben ja, das bin ich auch so geprägt, ja, die die Hände aufheben, sind Pfingstler, und da muss man aufpassen. Aber in der Bibel steht das nicht, dass das noch Pfingstler hat. Es hat eh keine Pfingstler gegeben in der Bibel. Aber die Gläubigen haben es oft gemacht. Es ist wie ein Opfer. Also die erhobenen Hände sind wie ein Opfer vor Gott. Und darum, ich habe überhaupt kein Problem, nicht über die Hände aufheben zum Beten oder zum Singen. Und der Salomo hat dann Gott gebetet, dass die Gebet, wo im Tempel, also in dem grossen, in dem langen Gebet hat er das gesagt, dass die Gebete, die im Tempel gesprochen würden, dass er die ganz besonders hören soll. Und er hat auch gebetet, wenn die Soldaten im Krieg sind und eben nicht können im Tempel beten, wenn sie dann vom Schlachtfeld her richtig Tempel beten, die Gebete soll er auch ganz besonders erhören. Und es heisst dann im 2. Chronik 7, Vers 12, da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht, also nicht gerade unmittelbar, in der Nacht dann, und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört. Und ab Vers 15: Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Also man sieht, das ist ganz ein besonderer Ort gewesen für Israel. Wir haben gewusst, wenn ich will, dass mein Gebet erhört wird, dann muss ich in den Tempel. Und wenn du ein mega, mega wichtiges Gebetsanliegen hast, dann hast du die Reise auf dich genommen und bist in den Tempel gebeten. Und dann hast du daran festhalten, jetzt wird es Gott erhören. Und es heisst weiter: Und jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name dort sei für ewig. Mein Name dort sei für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein, alle Tage. Also die Antwort von Gott ist unglaublich. Wenn man sich vorstellt, wer da Antwort gibt, wer das ist, wer der Gott ist. Unfassbar. Der Name steht in der Bibel für die ganze Person. Also Gott selber ist dort gegenwärtig gewesen, wie niemand sonst auf der Erde. Und seine Augen und sein Herz. Es ist echt gewaltig, was Gott in diesen Tempel eingelegt hat. Und jetzt verstehen wir, warum der Tempel so eine gewaltige Anziehungskraft gehabt hat für alle Gläubigen, für die Juden. Und wir können annähernd verstehen, wie katastrophal das für die heutigen Juden ist, ohne den Tempel. Das ist für sie, also, das ist ganz, ganz schlimm. Sie können eigentlich ihren Glauben gar nicht mehr recht ausleben. Allerdings hat dann Gott dem Salomo in dieser Nacht auch noch ganz eine ernste Warnung gegeben. Und das steht im 1. Könige 9. Könnt man das zusammen lesen? 1. Könige 9, Vers 6 bis 8. Da sagt Gott zum Salomo: Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Kinder, und meine Gebote und meine Ordnungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und es heißt dann auch, dass auch der Tempel zerstört wird. Und leider ist dann auch so gekommen. Der Tempel hat existiert von ungefähr 952 vor Christus bis 586 vor Christus, also weniger als 400 Jahre. Und dann sind die Truppen vom Nebukadnezar gekommen und haben den Tempel zerstört. Die Herrlichkeit von Gott hat den Tempel verlassen. 70 Jahre später unter dem Zerubabel, der Tempel ist neu gebaut worden, die Herrlichkeit von Gott ist zurückgekommen. Und wo Jesus gekreuzigt worden ist, auf Golgatha, ist die Herrlichkeit wieder gewichen vom Tempel. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, hat kein Gebäude mehr gebraucht für die Herrlichkeit Gottes. Er hat ein bisschen Neues angefangen. Weil jetzt sind wir als Gemeinde im Gottestempel, du und ich, wir sind der Ort von der Herrlichkeit Gottes. Und ich denke, je mehr wir den Tempel verstehen und das Tempel leben, desto mehr können wir auch Ehrfurcht haben vor Gott. Und desto achtsamer können wir auch mit Gottes geistlichen Gaben umgehen. Also der Tempel, der ist nicht nur für die Juden da gewesen, selbstverständlich in erster Linie, aber auch für uns. Es ist eine Glaubenshilfe, Verständnishilfe, dass wir geistliche Wahrheiten fassen und können ein bisschen nachvollziehen, wie gewaltig und wie heilig Gott ist. Amen.